Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen.
Und damit herzlich willkommen bei Geladen, dein Lieblingsbatterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Liebes Publikum, es ist mal wieder Zeit, über Batteriealterung zu sprechen, über den berühmten State of Health, also den Gesundheitszustand einer Batterie. Und in diesem Zusammenhang schauen wir auch nochmal auf das Batteriemanagement einer jeden Batterie. Liebes Publikum, kleiner Tipp an dieser Stelle, wenn auch du da draußen mit dem Gedanken spielst, irgendwas zu gründen, dann melde dich doch bei Smart Green. Dieses Unternehmensnetzwerk, das bringt Green Tech Startups aufs nächste Level mit Kapital, mit Know-how, aber auch den richtigen Kontakten, also Kooperationen in den Mittelstand. Smart Green hat uns freundlicherweise den Tipp zu dem heutigen Thema hier im Podcast gegeben. Vielen Dank dafür. Insofern den Link zu Smart Green, den findet ihr wie immer in der Beschreibung. Ja, ich darf zwei herausragende Gäste in diesem Podcast begrüßen, und zwar einmal Professor Wolfgang Bessler und Simon Schwab. Grüß euch beide. Hallo.
Hallo. Hallo.
Wolfgang, du bist Professor an der Hochschule Offenburg. Du leitest dort die Forschungsgruppe elektrische Energiespeicherung. Und Simon, du hast gerade mit deinen Kollegen gegründet, und zwar ein Unternehmen namens AccuWise, ein Startup für die Diagnose von Lithium-Ionen-Batterien. Ja, Wolfgang, wie kommt denn jetzt eigentlich dieser Gesundheitszustand, also der State of Health, den vielleicht jeder von seinem Handy-Menü kennt, wie kommt der denn jetzt eigentlich zustande, zusammen mit diesem State of Charge, also der Ladezustand einer Batterie? Erklär uns das mal. Wie funktioniert das eigentlich?
Ladezustand oder Englisch State of Charge, und sagen wir mal SOC, und der Gesundheitszustand, der State of Health, SOH, sind ja zwei ganz wesentliche Indikatoren für die Batterie. Also für euch als Benutzer ganz wichtig, ihr habt auf dem Smartphone die Anzeige 100% vollgeladen, 80% vollgeladen. Das heißt, es ist wichtig, wie lange läuft das Smartphone noch? Wie weit komme ich noch mit dem Elektrofahrzeug oder schafft es mein Heimspeicher durch die Nacht durch? Das ist der State of Charge. Der State of Health, der Gesundheitszustand, ist die langfristige Änderung der entnehmbaren Energiemenge aufgrund von Batteriealterung. Also fängt man bei 100% für eine frische Batterie und im Laufe der Monate, Jahre geht es dann runter 95%, 90%, 80%, bis dann irgendwann das Ende der Lebensdauer, das End of Life, erreicht ist.
Jetzt habe ich vier Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern mitgebracht. Mal gucken, ob du damit was anfangen kannst. Wolfgang, hier fragt Dieter Haller, was mir immer noch niemand beantwortet hat, sind diese Werte im Handymenü, also die du gerade gesagt hast, State of Charge und State of Health, sind das nun algorithmische Schätzungen oder einfach nur reale Messwerte, die in Echtzeit dargestellt werden?
Wenn man sich überlegt, was man an einer Batterie eigentlich messen kann, Batterie ist ja ein elektrisches System, dann ist es die Stromstärke und die Spannung. Jetzt ist es die interessante Aufgabe, aus diesen Messwerten, die tatsächlich in Echtzeit gemessen werden, den State of Charge und den State of Health zu bestimmen. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist, weil tatsächlich die Stromstärke und Spannung nur indirekt etwas mit diesen zwei Größen zu tun haben. Und das war jetzt der zweite Teil der Frage, dazu braucht man einen Algorithmus. Und der Algorithmus schätzt tatsächlich in Echtzeit, unter Verwendung der Echtzeit-Messwerte, den State of Charge. Und in der Regel nicht in Echtzeit den State of Health. Für den State of Health muss man die Batterie über einen längeren Zeitraum beobachten. Also typischerweise mehrere Tage oder mehrere Zyklen.
Kleiner Hinweis, Wolfgang, genau über diese Sache sprechen wir heute im Rahmen von AccuWise. Jetzt kommt die nächste Frage von Daniel Bauer. Er fragt, hat eigentlich jede Batterie, in Klammern jedes Modul, jede Zelle, jedes Pack, ein eigenes Batteriemanagementsystem?
Damit sind wir beim Begriff Batteriemanagementsystem. Das ist nämlich genau der Teil der Batterie, der diese Diagnose macht. Batteriemanagementsystem ist eigentlich ein kleiner Computer, der in jeder Batterie mit dabei ist und von außen nicht sichtbar. Also eine Batterie besteht also typischerweise aus den Batteriezellen, über die wir hier im Podcast ja schon viel geredet haben, mit irgendeiner Batteriechemie. Und dann ist irgendwo dort mit drin ein kleiner Computer, ein Microcontroller auf einer Platine, der diese Diagnose durchführt. Das Batteriemanagementsystem hat eigentlich relativ vielfältige Aufgaben. Es ist sicherheitsrelevant, also es regelt die Batterie, dass sie nicht überladen wird, dass sie nicht überentladen wird, dass sie nicht in Übertemperatur kommt, und hat eben auch die Aufgabe der Zustandsdiagnose. Und deswegen die Antwort, ja, jede Batterie muss ein BMS, Batteriemanagementsystem, enthalten, aus Sicherheitsgründen. Und bei großen Batterien, wenn ich also zum Heimspeicher oder zu einem großen stationären Speicher gehe, sind die Batterien ja modular aufgebaut, von Zelle, Pack, Modul, System. Und genauso sind die Batteriemanagementsysteme dann auch modular aufgebaut. Mit irgendwelchen Master-Slave-Architekturen, kleinen lokalen Mikrocontrollern, die sozusagen die einzelnen Zellen überwachen, und dann einen größeren Master, der das Gesamtsystem überwacht.
Jetzt kennen wir BMS, also diese Batteriemanagement-Module, so als kleinere Kästen bei größeren Batterien. Wie ist denn das zum Beispiel beim Handy? Haben die auch ganz kleine Einheiten oder ist das irgendwo auf dem Chip drauf im Handy? Also jetzt wäre die Frage, hat wirklich jede einzelne Batterieanwendung auch ein kleines Kästchen vielleicht als Batteriemanagementsystem, oder kann das irgendwo anders drauf laufen?
Jede Batteriezelle ist dann eine kleine Platine, die dann besteht hier irgendwie aus Mikrocontrollern und Messtechnik, Sensorik, die sich ganz in der Nähe oder als Teil des Batteriepacks befindet. Dort wird die Auswertung gemacht und dann kommuniziert mit dem Gerät.
Ja, super interessant. Jetzt kommt die nächste Userfrage von Nikolai Thielker. Ich glaube, die beantwortet auch schon ziemlich viel oder stellt sehr viel in den Raum. Er sagt hier, das Zusammenspiel aus Thermometer, Voltampermeter, Druckmesser, Sensorik, Kühlen und vor allem die Rechenleistung wird in der Branche immer noch komplett unterschätzt. BMS ist der Gamechanger in der Zukunft, schreibt er. Ganz grundsätzlich, wie sieht denn das fürs E-Auto aus, Wolfgang? Wie ist da das Batteriemanagement umgesetzt?
Ein Elektrofahrzeug hat ja ein modular aufgebautes Batteriepack. Und das sieht tatsächlich so aus, dass Einzelzellen überwacht werden, Einzelzellspannungen überwacht werden, im Batteriemanagementsystem dann die notwendigen Entscheidungen getroffen werden, ob alle Zellen im zulässigen Bereich laufen, ob Zellen gebalanced werden müssen, was der Ladezustand, Gesundheitszustand sind. Solche größeren Systeme erlauben aber tatsächlich auch leistungsfähigere BMS-Computer einzusetzen, damit leistungsfähige Algorithmen bis hin zu Verwendung von künstlicher Intelligenz in dem Batteriemanagementsystem, um diese Genauigkeit noch weiter zu erhöhen. Von daher BMS ganz wichtige Rolle. Ob ich das als Game Changer bezeichnen würde, weiß ich nicht. Der Kern von der Batterie ist ja nach wie vor die Batteriezelle. Die Batteriechemie, dort kommt die Energie her. Also das BMS ist eigentlich der Ermöglicher, dass diese Energie dann sicher dem Verbraucher zur Verfügung gestellt wird. Also wichtige Rolle, aber nicht die Hauptrolle im Batteriepack.
Jetzt kommt Werbung.
Daniel, lass uns über Wechselpilot sprechen. Du weißt, ich wechsle ja akribisch Jahr für Jahr meine Anbieter für Strom und Gas. Da fragst du immer, Patrick, warum machst du das eigentlich? Die Wahrheit ist, mir macht es ehrlich gesagt total viel Spaß, immer die günstigsten Spardeals abzugreifen. Das Einzige, was daran halt ein bisschen nervt, ist, dass man diese Kündigungstermine im Kopf behalten muss. Das nervt auch meine Frau, weil wenn ich das mal vergesse, dann kann es richtig teuer werden. Und genau dafür, da gibt's jetzt Wechselpilot.
Ja, Wechselpilot übernimmt diese jährlichen Wechsel und sucht pünktlich dann zum nächsten Vertragsjahr immer wieder die besten Strom- oder Gastarife für dich aus. Und so musst du dich dann um gar nichts mehr kümmern und sparst trotzdem noch. Ich habe mal bei Wechselpilot über den Tarifrechner meine Ersparnis berechnet und da schlagen die dann für meinen Wohnort 3 günstigere Tarife vor. Ich kann dazwischen den Preissieger, der Expertenempfehlung und der Öko-Alternative auswählen. Wechselpilot wechselt dann ganz automatisch für mich zu diesem Anbieter und übernimmt die komplette Kommunikation mit den Versorgern. Und dasselbe dann Jahr für Jahr, ohne dass ich dann damit noch irgendwelchen Stress habe.
Ich kann diese Tarife bei Wechselpilot dann ganz bequem selber auswählen, falls ich das will, oder mich automatisch in die Expertenempfehlung wechseln lassen. Wechselpilot erinnert mich dann immer vorab zum Ablauf des aktuellen Vertragsjahres. Und für alle Hörer, die jetzt fragen, naja, wie finanziert sich Wechselpilot eigentlich? Ganz einfach, 20% der Sparsumme, die geht als Servicegebühr an Wechselpilot. Und wenn Sie, liebes Publikum, jetzt auch wechseln möchten, dann können Sie sogar doppelt sparen. Mit dem Code GELADEN20 bekommen Sie bei Wechselpilot 20 Euro Cashback zu Ihrem ersten Wechsel dazu. Link wie immer in der Beschreibung. Dann sind wir hier auch schon beim Thema AccuWise. Simon, jetzt kommst du mal hier ins Gespräch dazu. In eurem frisch gegründeten Startup AccuWise, da stecken ja schon die Wörter Akku und Advice, also die Beratung drin. Erzähl mal, was ist eure Vision für dieses Startup AccuWise?
Unsere Vision mit EQUVICE ist es, Pioniere in der Batteriediagnose zu werden und mit unseren neuartigen spannungsgeführten Modellen einen Paradigmenwechsel in der Batteriediagnose einzuläuten. Wir wollen damit quasi Batterien eine Stimme geben und ihren Zustand in Echtzeit auch verständlich machen. Und aus unserer Sicht wird dadurch der Einsatz von Batterien, aber auch zugleich der Einsatz von Energie damit transparenter, nachhaltiger und auch planbarer. Denn mit unserer Technologie wollen wir Batterien von einer teuren, meist schwer einschätzbaren Komponente wirklich zu einem steuerbaren und optimierbaren Systemelement machen. Das heißt, wir machen sichtbar, was lange verborgen war, und helfen somit, das gesamte Potenzial einer Batterie auszuschöpfen, und das eben auch Modul für Modul und Zelle für Zelle.
Da steckt ja jetzt ja hier schon ganz viel drin, Paradigmenwechsel. Das Erste, was du da aufs Tableau gebracht hast, war tatsächlich diese Spannungs- und die stromgeführten Batteriemodelle. Da seid ihr offensichtlich ganz, ganz pioniermäßig unterwegs. Also ihr habt ein spannungsgeführtes Batteriemodell jetzt erfunden. Das läuft auf diesem Batteriemanagementsystem eurer Kunden, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Bisher laufen unsere spannungsgeführten Modelle in der Cloud, das heißt noch nicht implementiert auf einem BMS, sondern in einem übergeordneten System. Man muss sich immer vorstellen, dass wir Modelle verwenden, die als digitaler Zwilling das Verhalten einer Batterie abbilden sollen. Und die Frage ist, die wir uns gestellt haben, wie betreibt man diese Modelle? Der Stand der Technik, der beschreibt den Betrieb dieser Modelle mit der Eingangsgröße der Stromstärke. Aus dieser Stromstärke wird im Stand der Technik daraus die Spannung berechnet, und über einen Kalman-Filter oder weitere Filtergleichungen können Parameter wie SOC, SOH und Innenwiderstand berechnet werden. Das ist zwar etabliert, hat aber zwei Nachteile. Erstens erfordert es ein recht hohes Maß an Rechenleistung durch die Filtergleichung und Parametrierung. Zweitens setzt es auch ein gewisses Vorwissen über die Batterie voraus, sodass wir durch unsere spannungsgeführten Modelle, wir haben die Eingangsgröße des Modells umgedreht von Strom in spannungsgeführte Modelle, wir verwenden die Spannung als Eingangsgröße, berechnen daraus die simulierte Stromstärke und können ohne Filtergleichung unmittelbar SOC, SOH, Innenwiderstand, Kapazität und auch die Änderung der Ruhespannungskennlinie, die sogenannte Open Circuit Voltage Curve, OCV-Kurve kurz gesagt, bestimmen. Vorteile unseres neuartigen Ansatzes sind zum Beispiel, dass er rechnerisch deutlich effizienter ist, dass er unabhängig ist von einer Strommessung, die ja auch mit Messungenauigkeiten verbunden ist, und er ist selbstkalibrierend. Das heißt, wenn wir das Wissen über Innenwiderstand und OCV-Kurve nicht haben, können wir diese jederzeit selbst schätzen.
Das hört sich ja super, super spannend an. Wolfgang, hol da nochmal bitte für uns aus. Also diese SOH und SOC-Werte, die du am Anfang vorgestellt hast, bei sämtlichen Batterien, die heutzutage irgendwie verkäuflich sind, die werden über den Strom gemessen. Also quasi, wie viel Strom in die Batterie reingehen und aus der Batterie entnehmbar sind. Das hat erstmal nichts mit einem Spannungsmessung zu tun?
Das ist richtig, genau. Von außen zugänglich von der Batterie sind Stromstärke und Spannung. Das sind also die Messwerte. Im Standardverfahren wird die Stromstärke verwendet, um den Ladezustand, den Gesundheitszustand zu bestimmen. Man kann das sich ganz schön anschaulich erklären durch irgendwie ein Fassmodell oder Flaschenmodell. Also wie viel Wasser befindet sich eigentlich in einer Flasche? Und die Analogie ist so, das, was in die Flasche reingeht, Wasser reingeht, wird gemessen, das ist also die Stromstärke. Das, was an Wasser rausfließt, wird gemessen, das ist die Entladung, die Stromstärke, die rausgeht. Und dann über die Bilanzierung von das, was reingeht und das, was rausgeht, kann man den Inhalt der Flasche oder des Fasses bestimmen. Die Füllhöhe dabei würde jetzt die Spannung repräsentieren. Also ähnlich wie beim Wasserkraftwerk, je höher die Füllhöhe ist, desto mehr Energie ist im Wasserkraftwerk. Ja? Also Füllhöhe ist die Spannung, die Wasserflussmenge ist die Stromstärke. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass wenn ich jetzt nur die Wassermenge, die rein und raus läuft, messe und bilanziere, dass ich dann in Ungenauigkeiten kommen kann. Zum einen brauche ich eine relativ genaue Stromstärkenmessung und das ist schwierig. Also Stromstärke zu messen ist elektrotechnisch schwieriger als eine Spannung zu messen. Also gibt es eine Ungenauigkeit. Zum anderen brauche ich irgendwie ein Wissen über den Startfüllstand, um dann richtig bilanzieren zu können. Also ich muss zum Beispiel die Batterie einmal komplett vollladen und das sozusagen als Referenz nehmen und dann von dem ausgehend wieder bilanzieren zu können, wie leert sich die Batterie langsam.
Da stellt sich mir gleich die Frage, warum macht man das denn heutzutage? Also diese spannungsgeführten Modelle, die scheinen ja jetzt mit euch revolutionär zu sein, komplett neu. Was sind denn die Gründe dafür, dass man es jetzt heutzutage so macht und diese Strommengen misst anstelle der Spannung?
Ich glaube, diese Einfachheit dieses Fassmodells, dieses Flaschenmodells, die ist simpel umzusetzen, ja. Also ich brauche nur eine Strommessung. Ich muss diese Stromstärke, also mathematisch ist das, diese Stromstärke wird integriert über die Zeit. Also Stromstärke Ampere integriert über die Zeit mal Stunden, kommt also irgendwie eine Ladungsmenge in Amperestunden und die beziehe ich dann auf die bekannte Kapazität der Zelle aus dem Datenblatt zum Beispiel in Amperestunden und das ist dann sozusagen der SOC in Prozent. Also konzeptionell sehr einfach und damit auch einfach umzusetzen auf einem Microcontroller. Das ist eigentlich nur eine numerische Integrationsschritt notwendig.
Simon, jetzt aber erstmal zu eurem Startup. Ihr habt also sozusagen ein neues Batteriemodell erfunden, was irgendwo auf einer Cloud läuft. Ich kann, wenn ich jetzt Batteriebauer bin oder ein Flottenbetreiber, dann kann ich sozusagen den Gesundheitszustand meiner Batterien, meiner Flotten von euch begleiten lassen. Was sind denn so die Mehrwerte, die ihr versprecht über euer Batteriemodell? Was würdet ihr jetzt einem Kunden sagen? Warum sollte ich meine Daten an euch liefern?
Aus Sicht unserer bisherigen Kunden oder Kontakte ist der größte Mehrwert klar die Transparenz und die Planbarkeit, die man durch die Diagnose erhält. Denn wir machen den tatsächlichen Zustand der Batterie sichtbar in Echtzeit und mit einer hohen Genauigkeit. Und das bedeutet für unsere Kunden zum Beispiel ungeplante Ausfälle, eine deutlich bessere Entscheidungsgrundlage für Wartung, Garantie oder wirtschaftliche Bewertung. Oder wenn man jetzt zum Beispiel an größere Speicher im Megawatt-Bereich denkt, dann ist jeder Prozentpunkt an Genauigkeit für SOC und SOH sehr wichtig, um auch tatsächlich einen effizienten und wirtschaftlichen Betrieb des Speichers zu gewährleisten. Also zusammengefasst, schaffen wir eigentlich Vertrauen in eine Technologie, die für viele bislang noch als Blackbox galt.
Und da spielt es jetzt keine Rolle, ob ich irgendwie Flottenbetreiber von Bussen bin, ob ich beispielsweise Taxis betreibe, ob ich Großbatterien betreibe oder vielleicht irgendwie ja, Zugang zu Heimspeichern habe als Batteriebauer. Ihr habt sozusagen keinerlei Begrenzung, was eure zukünftigen Kunden angeht, oder?
Wir haben theoretisch keine Begrenzung, was die Kunden angeht. Also wir sind unabhängig von der Zellchemie von Lithium-Ionen-Batterien und sind auch unabhängig vom Einsatzgebiet, da jede Batterie ein BMS hat und Daten aufzeichnet und jede Batterie mit der Zeit altert. Also in der Praxis greifen wir dabei auf die Messdaten des Batteriemanagementsystems zu, also auf Strom, Spannung, Temperatur, je nach gewünschtem Detailgrad auch auf jede einzelne Zelle. Diese Daten werden dann über ein Telemetriesystem oder ein Edge Gateway per REST API an unsere Cloud übertragen. Und auf unserer Cloud oder auf der Cloud des Kunden, je nach Wunsch, laufen dann die Diagnosealgorithmen, die aus den Messdaten die Zustandsgrößen wie SOC, SOH und so weiter bestimmt. Abschließend stellen wir dann dem Kunden alle Ergebnisse in einem Dashboard visualisiert zur Verfügung, sodass auch der Anwender jederzeit auf einen Blick sieht, wie es der Batterie geht, wie viel Energie noch abrufbar ist oder was sie tatsächlich noch wert ist.
Ja, wunderbar. Das ist natürlich Gold für zum Beispiel so Versicherer, die dann natürlich Gewährleistungsansprüche abwägen müssen. Natürlich auch die Sicherheit ist natürlich auch ein Aspekt. Wenn ihr genau sehen könnt, dass es vielleicht potenziell eine Zelle gibt, die in ein paar Wochen durchgehen könnte. Super, super tolle Mehrwerte grundsätzlich. Wolfgang, jetzt müssen wir kurz nochmal über diese beiden Zellchemien LFP und NMC sprechen. Wir wissen, da gibt es sehr, sehr große Unterschiede in der Zellalterung. Jetzt sind wir aber nochmal bei diesem Spannungs- und beim Strom geführten Batteriemodell. Wir wissen ja, die LFP-Batteriezelle, die ist deutlich schwieriger zu prognostizieren und zu fahren letzten Endes als derjenige, der die steuert. Mach da mal den Unterschied klar. Was ist denn diese LFP-Hysterese, heißt das, glaube ich, ne? Was ist da das Problem?
Ich würde dafür vielleicht gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und noch mal erklären, wie diese spannungsgeführten Modelle und spannungsgeführte Diagnostik funktioniert. Und zwar wieder anhand von dem Flaschenmodell. Jetzt sage ich anstelle, dass ich die Stromstärke messe und verwende zur Diagnostik, verwende ich die Spannung. Und wir hatten gesagt, die Spannung entspricht der Füllhöhe der Flasche. Und jetzt kann man sich sofort irgendwie vorstellen, dass die Füllhöhe viel unmittelbarer Anzeichen ist für die Füllmenge und damit für die Batterie, für den Ladezustand. Ja, also die Spannung, die Füllhöhe variiert direkt und monoton mit dem Ladezustand oder der Füllmenge. Also Spannung ist eindeutig mit dem Ladezustand verknüpft, die Stromstärke nicht. Die Stromstärke braucht eine Bilanzierung. Sprich, wenn wir die Spannung messen und als Eingang für das Modell nehmen, haben wir ein direkteres Maß für den Ladezustand. Wir müssen nur die Form der Flasche kennen. Ja, also Flaschen läuft typischerweise nach oben hin irgendwie schmal zu. Das heißt, eine Änderung im Füllstand ist in dem schmalen Bereich eine andere Änderung des Ladezustands oder der Füllmenge. Und diese Form ist die Ruhespannungskennlinie.
Also jetzt hast du sehr, sehr haptisch dargestellt, du sagst, der Füllstand einer Flasche, wenn sie mit Wasser gefüllt ist, ist die Spannung. Das Wasser selbst sozusagen, wenn es gezählt wird, in die Flasche reingeht, aus der Flasche rausgeht, das ist die Strommenge. So funktioniert ein Batteriemanagementsystem heutzutage. Und sozusagen die Bauchigkeit dieser Flasche, das wäre die Batteriealterung. Es wird immer enger, wenn die Batterie viel gealtert ist. Am Anfang ist sie sehr bauchig.
Ja, das ist genau richtig.
Dann kommen wir an dieser Stelle mal auf diese LFP-Hysterese zu sprechen. Wir wissen ja, dass das Batteriemanagement herkömmlicherweise Schwierigkeiten hat bei LFP-Zellchemien. Da ist irgendwie den Ladezustand zu berechnen von LFP-Batterien. Das ist schwieriger als bei NMC-Zellen. Warum ist denn das so?
LFP, Lithium-Eisenphosphat, ist ja ein positives Elektrodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien, also eine der vielen Zellchemien und Lithiumtechnologien, die tatsächlich in den letzten Jahren immer beliebter geworden sind. Also LFP gilt eigentlich traditionell als schwer und deswegen nicht verwendbar für Elektroautos zum Beispiel. Und die Fortschritte in der Batterietechnik waren tatsächlich so gut in den letzten Jahren, dass inzwischen LFP sich zum neuen Standard entwickelt und nicht nur für stationäre Anwendungen, wo das Gewicht ja nicht so wichtig ist, sondern eben auch für mobile Anwendungen. Und das ist kobaltfrei, ja, das ist ja auch immer ein interessantes Argument. Technisch gesehen schön, für die Zustandsdiagnostik schwierig, denn dieses LFP-Material hat zwei sehr interessante Eigenschaften. Das eine ist, dass diese OCV-Kennlinie, die Ruhespannungskennlinie, sehr flach verläuft. Über einen sehr weiten Ladungszustandsbereich, also zwischen 10% und 90%, ist es fast eine flache Linie, also die Spannung fast konstant. Variiert dann vielleicht 10 oder 20 Millivolt. In unserem Flaschenbild würde das heißen, dass es eine Flasche, die irgendwie in der Mitte extrem bauchig ist und nur oben und unten ganz schmal zuläuft. Das heißt, dass durch Änderung der Füllmenge nur eine geringe Änderung der Spannung verursacht wird. Das ist die eine Herausforderung. Die andere Herausforderung ist, dass LFP eben eine sogenannte Hysterese zeigt. Das heißt, die Lage dieses Spannungsplateaus ist unterschiedlich, ob ich die Batterie gerade lade oder gerade entlade. Beim Laden liegt es höher und beim Entladen niedriger. Also wie der Flaschenbild, dieser Bauch ist beim Laden, sitzt der höher an der Flasche und beim Entladen sitzt er niedriger an der Flasche. Und das ist eben herausfordernd dann für die Verwendung der Spannung als Maß für den Ladezustand.
Verstehe, okay. Wir müssen unbedingt mehr mit Simon sprechen. Kann denn jetzt das spannungsgeführte Batteriemodell eines BMS auch mit LFP-Batterien funktionieren?
Unsere Technologie ist grundsätzlich für alle denkbaren Zellchemien einsetzbar, für Lithium-Ionen-Zellchemien, also beispielsweise NCA, LCO, NMC oder auch LFP. Das Spannende ist, dass der Algorithmus im Vorfeld eigentlich gar nicht wissen muss, um welche Zellchemie es sich handelt. Denn dadurch, weil er selbstlernend ist, ist er in der Lage, die sogenannte OCV-Kurve, von der wir gerade gesprochen haben, die Ruhespannungskennlinie eigenständig zu bestimmen. Und aus dieser charakteristischen Kurve kann unser System wieder die zugrunde liegende Zellchemie ableiten und sich automatisch anpassen. Und die Besonderheit bei LFP haben wir auch berücksichtigt. Das heißt, unser Modell enthält auch einen Hysterese-Term oder ein Hysterese-Submodell, die diese Hysterese bzw. die Spannungsdifferenz zwischen Laden und Entladen auch in der Zustandsdiagnose berücksichtigt. Das heißt, durch die Kenntnis der OCV-Kurve, die wir mit unseren Modellen selbst schätzen können, haben wir immer den Fingerabdruck einer jeden Batterie zur Verfügung und benötigen so auch keine aufwendige Parametrierung jeder Batterie.
Das wird ja immer so gesagt, man kann dann sehen, welche einzelne Zelle, zum Beispiel Container 3 bei Großbatterien, Container 3, Reihe 7, Zelle 28 geht bald durch. Habt ihr wirklich so viel Daten für alle Zellen?
Also falls die Messdaten jeder Zelle zur Verfügung stehen, und das ist recht häufig so, da ja die Spannung und die Stromstärken jeder Zelle, jedes Moduls, jedes Packs in der Hierarchie mit aufgezeichnet werden, dann können wir diese verwenden für diese Modelle. Und die spannungsgeführten Modelle, die erlauben uns eben auch eine Einzelzelldiagnose oder eine modulweise Diagnose, da die Zellen ja oft in Serie verschaltet sind und wir dadurch durch die unterschiedlichen Spannungen der Einzelzelle zum Beispiel auch Ungleichgewichte zwischen diesen feststellen können, die eben als Resultat dieses Spannungseingangs in unsere Modelle sichtbar sind und dann auch ein anderes Resultat in SOC oder SOH ausgeben können.
Und wenn jetzt irgendein Kunde bei euch sagt, hey, observiert doch bitte mal meine Gabelstapler beispielsweise, 100 Gabelstapler, die alle batteriebetrieben sind, müsst ihr dann irgendwie von außen an diese BMS-Daten noch ran oder wie ist da die Übertragung? Müssen die alle online sein jederzeit oder wie funktioniert das in der Praxis?
Genau, also in der Praxis muss ein bestimmtes Telemetriesystem, ein Edge-Gateway oder ein Scanners bestehen, welches dann diese Daten von BMS aufgreift und an unsere Cloud sendet. Durch unsere Einfachheit der Algorithmen sind wir aber auch aktuell dabei zu prüfen, ob diese nicht auch direkt auf dem BMS zu integrieren wären, was wir für die SOC-Berechnung zum Beispiel erwarten würden, sodass wir auch die Algorithmen direkt auf dem BMS betreiben könnten und nicht noch diese Kommunikationsstruktur mit der Cloud bräuchten.
Dann berichte doch gerne mal über eure ersten Gespräche, eure ersten Kunden. Kannst du da Namen nennen? Wer ist denn da gerade interessiert, vielleicht die Services von Accuwise dann auch zu beziehen?
Namen darf ich hier leider noch keine nennen, aber die Erfahrungen mit den ersten Kunden sind durchweg sehr positiv. Die Rückmeldungen sind auch für uns unglaublich wertvoll, um unser Produkt dann weiterzuentwickeln und auch auf den nächsten Reifegrad zu bringen. Inspirierendes Projekt für mich war zum Beispiel die Analyse eines großen Batteriepacks mit knapp 200 Einzelzellen. Und schon nach wenigen Stunden der Datenaufzeichnung mit hochdynamischen Daten konnten wir zum Beispiel Ladezustand und Kapazität bestimmen und zum Beispiel auch ungünstige Anomalien zwischen einzelnen Zellen feststellen. Und das hat mich zum Beispiel sehr beeindruckt, dass unsere Algorithmen doch sehr robust sind, auch gegenüber dynamischen Daten und bereits nach wenigen Stunden so plausible und auch zuverlässige Werte bieten können.
Aber dann berichte doch gerne mal über diese Anomalien. Ging es da irgendwie um Temperaturen, die ungleich verteilt waren im Pack oder worum geht es da genau?
Das waren in diesem Beispiel Ungleichgewichte zwischen einzelnen Zellen und einzelnen Modulen. Und da haben wir zum Beispiel auch festgestellt, dass ein zum Teil signifikanter Teil des scheinbaren Kapazitätsverlustes dieses Batteriesystems nicht auf irreversible Alterungsmechanismen wie SCI-Wachstum oder Plating zurückzuführen ist, sondern schlicht durch Debalancing-Effekte zwischen einzelnen Zellen oder Modulen. Und dieses Debalancing entsteht oft, weil das Balancing des BMS dem zeitlich nicht mehr entgegenwirken kann. Und unsere Einzelzelldiagnose hat in dem Beispiel eben ermöglicht, diese Ungleichgewichte im Ladezustand zu erkennen, den Kapazitätsverlust, der durch die Ungleichgewichte resultiert, zu quantifizieren und damit eine Entscheidungsgrundlage für weitere Schritte zu bieten.
Simon, jetzt frage ich mich, da draußen gibt es in Deutschland ein paar Batteriebauer. Vor welchen Problematiken stehen die eigentlich? Wie könnt ihr denen denn weiterhelfen?
Typische Problematiken sind zum Beispiel die Problematik der Gewährleistung. Also Batteriebauer sind sich oft nicht sicher, ob die Batterien, die sie von ihren Lieferanten erhalten, tatsächlich auch die Kapazität bringen, wie es im Datenblatt steht. Und auf der anderen Seite haben sie Gewährleistungsrisiken, die sie gegenüber ihren Endkunden auch nachverfolgen müssen und ein zuverlässiges Produkt bieten müssen, sodass sie darüber gegenüber auch diese Risiken verfolgen, überwachen und reduzieren möchten. Ein weiterer Grund ist sehr häufig in mobilen Anwendungen die Wartung, da häufig Wartung nicht datenbasiert erfolgt, sondern eher auf basierend auf irrationalen Vermutungen, wenn wieder eine Wartung fällig ist, sodass wir hier auch datenbasiert die Wartungsintervalle identifizieren können. Dadurch kann Servicepersonal eingespart werden. Und im Second Life Market können wir auch tatsächlich den Restwert der Batterie durch den SOH quantifizieren. Das heißt, wenn das Gerät verkauft werden soll, dann wissen wir den SOH und damit auch den Wert des teuersten Bauteils des Fahrzeugs. Das ist die Batterie. Und können somit auch präzisere Aussagen machen, was die Batterie noch leistet oder was das Fahrzeug oder der Speicher noch wert ist. Und wie bereits erwähnt, können wir problematische Betriebsbedingungen, zum Teil auch Sicherheitsrisiken, erkennen und diese durch die Überwachung dem Nutzer visualisieren und sichtbar machen. Lieber Nutzer XY, hier tritt eine lokale Degradation von Zelle 100 auf. Bitte leite Maßnahmen ein, damit das verhindert wird und damit der Ausfall verhindert werden kann.
Also ganz, ganz toll, was ihr da entwickelt habt mit diesem Batteriemodell. Wolfgang, jetzt gibt es ja auch ein Patent, was ihr irgendwie zusammen angemeldet habt für diese spannungsgeführten Batteriemodelle. Ihr seid da offenbar wirklich die Ersten, die Einzigen weltweit, die in diese Richtung denken. Kannst du darüber vielleicht mal sprechen?
Das ist tatsächlich so und das ist auch irgendwie das Erstaunliche, finde ich. Vielleicht kann ich mal kurz die Historie erläutern, wie wir da hingekommen sind. Also wir sitzen ja hier in der Hochschule Offenburg, hier in der Nähe gibt es die Kinzig. Ich habe hier also so meine Standardspazierrunde, wenn ich irgendwie mal über wissenschaftliche Fragestellungen nachdenke, Mühlbach hoch, Kinzig wieder runter, 25 Minuten. Und bei einem dieser Spaziergänge kam also diese Idee, wir arbeiten ja viel mit Batteriemodellen, warum kann ich die Batteriemodelle eigentlich nicht spannungsgeführt betreiben? Also haben wir eine wissenschaftliche Literaturrecherche gemacht und gesagt, scheint es nicht zu geben. Also haben wir ein Patent angemeldet und dann macht er das Patentamt eine Patentliteraturrecherche und da kam auch nichts raus, sodass also dieses Patent dann entsprechend genehmigt worden ist. 2018, 19 waren so die ersten Gehversuche und die Anmeldung von dem Patent und das war so der Beginn für uns von einer sehr wundervollen Reise, zunächst wissenschaftlich, also wir haben so die Tür aufgemacht zu spannungsgeführten Modellen und haben einen ganz tollen Raum gefunden, was wir dort alles finden können. Wir haben also angefangen mit der SOC-Diagnose, mit der SOH-Diagnose, dann die Kapazität, dann der Innenwiderstand, die Kennlinien. Wir haben verschiedene Anwendungsfälle ausprobiert. Wir haben einige Paper geschrieben dazu, also haben sozusagen wissenschaftlich verwertet. Und daraus ist dann so die Idee geboren, lass uns doch probieren, das wirklich in die Anwendung zu bringen und das Startup zu gründen. Also ja, also wir sind tatsächlich die Einzigen, die das bisher machen. Und das wäre natürlich toll, wenn auch wissenschaftlich ein großes Feld, als herzliche Einladung, da mit reinzuspringen.
Es wundert mich nur deshalb so sehr, weil auch wir am Helmholtz-Institut Ulm haben wirklich sehr, sehr viele Modellierer, die da sitzen. Das ist jetzt nicht etwas, was erst gestern entstanden ist. In der Batteriewelt, da gibt es ja, wie gesagt, nur diese paar Kenngrößen, nämlich Temperatur, Strom und Spannung, vielleicht noch ein bisschen Druck oder wie auch immer. Aber so grundsätzlich wundert mich das einfach, dass da sonst noch niemand auf diese Idee drauf gekommen ist. Deswegen, Wolfgang, jetzt mal Hand aufs Herz. Gibt es da vielleicht irgendeinen großen Nachteil, den wir jetzt hier noch nicht beäugt haben im Podcast?
Im Labor funktioniert das alles sehr gut und wunderbar. Also wirklich ein Nachteil, würde ich sagen, nein. Jede Methode hat natürlich ihre Grenzen. Ja, wenn irgendwann die Messdatenqualität zu schlecht ist von Strom, Spannungsmessung in dem Fall, dann kann natürlich auch der beste Algorithmus nichts machen. Nein, wir glauben also tatsächlich, dass das eine spannende neue Technologie ist und hoffen, das also möglichst breit in den Markt zu bekommen. Am Helmholtz-Institut Ulm war ich jetzt gerade im Juli dieses Jahres auf einer Doktorprüfung und habe dann auch einen Vortrag gehalten über diese spannungsgeführten Modelle. Da waren auch die Modellierer mit dabei und ich glaube, der ist also dort ganz gut aufgenommen worden.
Wunderbar. Ja, vielen, vielen Dank für diesen Einblick, auch nochmal für diese Info. Liebes Publikum, wenn ihr das genauso spannend fandet wie ich, dann drückt doch gerne mal auf Like und kommentiert doch auch mal, was haltet ihr von diesen neuen spannungsgeführten Batteriemodellen. Simon, ich wünsche dir alles Gute für das Startup AccuWise. Vielen, vielen Dank, Wolfgang, für diese Hintergründe, was es mit diesen Batteriemodellen so auf sich hat. Wir sehen uns nächstes Wochenende wieder. Vielen Dank, bis bald. Tschüss.
Vielen Dank.
Dankeschön, tschüss.
Wie immer freue ich mich, dass du zugehört hast. Wenn du uns noch weiter unterstützen willst, dann bewerte den Geladen-Podcast doch gerne in deiner Podcast-App. Das ist immer ganz wertvoll für uns. In Spotify und Apple, da gibt es dazu diese 5-Sterne-Funktion. Ein bisschen versteckt, aber die findest du bestimmt. Da kannst du auch gerne reinschreiben, was wir vielleicht in Zukunft noch besser machen können. Abonnier gerne diesen Kanal und empfiehl uns auch bei deinen Freunden und Bekannten weiter. Bedanken wollen Daniel und ich uns wie immer bei allen Gesprächsgästen, speziell bei unseren Partnerinstituten, die das hier überhaupt möglich machen. Und natürlich bei all denen, die uns auch hinter den Kulissen sonst noch helfen.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.